Lasst mich auch noch kurz beten für das, was ich zu sagen habe. Vater im Himmel, ich bitte darum, dass du mir hilfst zu reden und dass du uns hilfst zu hören, das, was wichtig ist. In Jesu Namen, Amen. Krisen, Krankheit, Zusammenbruch. Ja, das ist nicht unbedingt eine tolle Überschrift für eine Predigt, sage ich mal so. Ja. Und ich habe schon gesagt, das ist ein Thema, was uns normalerweise erst beschäftigt, wenn es uns selbst erwischt. Vorher kann man da vielleicht drüber nachdenken, vielleicht theoretisch irgendwie oder vielleicht auch sogar theologisch, ja. Aber richtig damit umgehen tut man erst, wenn es einen richtig erwischt. Und so war es auch bei mir. Es war vorher eher ein Thema, was in meiner Familie schon war. Ja, meine Schwester war, hat ihren Mann sehr früh verloren, hat ein Kind sehr früh verloren. Damit war ich konfrontiert. Ja. Meine andere Schwester hatte Krebs, mein Bruder hat eine Scheidung hinter sich gehabt. Aber ich, unsere Familie, wir waren irgendwie über lange Zeit verschont. Ja. Und ich dachte irgendwie auch, das liegt vielleicht daran, dass die anderen irgendwas falsch machen. Ja? Ich sage das einfach mal so ganz ungeschützt. Und wahrscheinlich mache ich alles richtig. Das hört sich jetzt ganz platt an, aber ich weiß nicht. Wenn man dann eben ein Problem hat, denkt man, jetzt habe ich alles falsch gemacht. So ging es mir dann. Ja. Dann war es auf einmal nicht mehr so und habe ich plötzlich gedacht, jetzt, was habe ich alles falsch gemacht? Stimmt irgendwas nicht? Also dieses Richtige und Falsch machen, das war ein bisschen so in meinem Kopf. Ja. Und dazu gibt es diesen Vers in der Bibel, in Psalm 91, Vers 7. Da steht, 1000 fallen an deiner Seite, 10.000 an deiner Rechten, dich trifft es nicht. Und ich habe gedacht, ja, das ist so, ja, 1000 fallen an meiner Seite, 10.000 an meiner Rechten, dich trifft es nicht. Und das steht da auch, das steht da tatsächlich, ja. Und ich habe das irgendwie auf mich so bezogen und habe das auch jahrelang so erlebt. Ich möchte das sagen, Gottes Wort ist wahr. Ja, ich möchte das nicht in Frage stellen an der Stelle, auch wenn es vielleicht nicht immer unserer Erfahrung widerspricht. Aber nebenbei, diese Verheißung von Schutz in diesem Psalm ist auch an Bedingungen geknüpft. Darüber möchte ich jetzt nicht weiter reden, aber ich möchte das nochmal sagen. Es war irgendwie ein bisschen mein Lebensgefühl. Mir passiert irgendwie nichts. Ja. Und das ist vielleicht auch das Lebensgefühl mancher Christen. Und gerade in, ich sage das mal, pfingstlich-charismatischen Kreisen, auch in manchen anderen evangelikalen Kreisen, wird das auch noch lehrmäßig untermauert. Ja. Gibt es dann schon so eine Lehre, dass es eigentlich normal ist, dass man immer gesund ist und immer stark ist und immer frei und immer gesegnet.
Mit dem Zusatz, muss man genug glauben.
Das kommt dann noch dazu. Wenn du genug glaubst und richtig glaubst, ja? Was passiert nur dann, wenn es dich eben doch trifft? Was passiert dann? Ja. Und so war das dann eben bei uns, ja. Vielleicht ist es bei euch auch anders, vielleicht kämpft ihr schon lange mit Dingen rum, vielleicht schon immer. Manche Leute werden auch mit Einschränkungen geboren und kämpfen eigentlich ihr ganzes Leben mit einer Einschränkung rum. Oder mit ständigen Krisen oder mit Krankheit oder mit anderen Dingen. Man ist vielleicht über lange Zeit geschüttelt und kann sich gar nicht mehr daran erinnern, wann war es eigentlich mal anders. Also ich weiß, dass es auch das gibt. Ja. Wie gesagt, richtig auseinandersetzen mit dem Thema, auch mit der Bibel, denke ich, tut man nur dann, wenn man muss, sozusagen. Ja. Und Krisen, das kann ja alles Mögliche sein. Ich möchte einfach mal ein paar Krisen aufzählen. Persönliche Krisen können ja auch Identitätskrisen sein. Das muss nicht unbedingt Krankheit sein. Das kann ja ganz tief gehen. Midlife Crisis. Wir sind ja alle nicht mehr ganz jung. Manche sind vielleicht sogar schon drüber über die Midlife Crisis. Ja. Beziehungskrisen, Ehekrisen und dann weiter Gemeindekrisen. Oder weltweit Finanzkrisen, Jobkrise, Wohnungskrise, alles Mögliche gibt es, verschiedene Krisen und Sachen, wovon wir tatsächlich auch betroffen werden. Ne? Dann eben Krankheiten, das Thema, schwere Krankheiten, körperliche oder seelische Krankheiten, die sogar unser Leben bedrohen. Ja, so muss ich sagen, war es bei uns, da kann dann Silke noch selber was dazu erzählen, wenn sie möchte. Bei mir selber, ich habe dann eine Krankheit gehabt am Auge, ich habe mehrere Operationen an dem Auge und hatte eine Netzhautablösung mehrmals und man hat alles Mögliche versucht und leider, ich habe das Auge nicht wiedergekriegt, ja, das sehe auf dem linken Auge fast nichts Sinnvolles. Merkt man jetzt so, wenn ihr mit mir redet, wahrscheinlich nicht, außer dass ich manchmal so blinzle, ja. Aber das ist was, was trotz Gebet nicht weggegangen ist. Im Gegenteil, es ist immer schlimmer geworden. Und es ist schon belastend, ja. Und da denkst du dann auch, Herr, was ist das? Warum muss das irgendwie sein? Was trifft dich da? Mehrere Operationen am Auge, ich weiß nicht, wie ich vorstellen könnte, wie das ist, ja. Aber es waren dann auch noch andere Sachen. Ja, unsere Gemeinde ist dann zerbrochen, sage ich mal, die wir 8 Jahre lang aufgebaut haben, aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt gar nicht erwähnen kann. Aber für uns war das sehr, sehr schlimm, ja, meine Frau und mich. Also es ist jetzt 2 Jahre her. Viele Fragen sind zurückgeblieben. Was haben wir alles falsch gemacht? Klar, das sind diese ganzen Fragen, die man sich stellt. Und das ist eben das, was dann kommt. Fragen. Fragen, die dann auftauchen im Leben. Ja? Und für uns Christen, also das ist natürlich für jeden Menschen so, aber für uns Christen kommen eben zusätzlich Fragen nach Gott in solchen Situationen. Was habe ich falsch gemacht? Gibt es da irgendeine Sünde in meinem Leben vielleicht? Was ist da los? Ja? Oder trifft mich ein Fluch? Hat mich irgendjemand verflucht? Soll es ja geben. Warum lässt Gott das zu? Wo ist er jetzt? Oder wir lesen Gottes Wohlgefallen daran ab. Das habe ich ja gerade eben schon angedeutet. Wir lesen normalerweise Gottes Wohlgefallen an unserem Wohlergehen ab. Ja, es gibt ja auch in der Bibel gute Beispiele dafür, dass Gott Leute segnet und dann geht es denen gut. Ja, Abraham wurde gesegnet und der war reich. Dem ging es gut. Und andere Leute, die werden nicht gesegnet, denen geht es schlecht. Und so rein menschlich gesehen liegt das nahe zu sagen, ja, wenn es mir gut geht, scheinbar hat Gott mich gesegnet. Gott hat Wohlgefallen an mir. Wenn es mir schlecht geht, scheinbar hat Gott kein Wohlgefallen an mir. Also es ist ein ganz menschlicher Gedanke, der aber normalerweise bei uns rauskommt, wenn wir es zugeben. Wenn uns was trifft oder wenn irgendwas ist. Ja? Wir tendieren dazu einfach. Obwohl Gottes Wort an vielen Stellen auch zeigt, dass es nicht so einfach ist. Ja. Ihr kennt alle den Psalm, wo der Psalmist sagt, warum geht es eigentlich den Gottlosen so gut? Kann eigentlich nicht sein. Warum fragt er das? Weil eigentlich denkt er nämlich auch so. Eigentlich müsste es mir doch gut gehen und denen schlecht. Und er stellt aber fest, es ist nicht so. Offenbar ist es nicht immer so. Und er sagt, ja, den Gottlosen, denen geht es gut. Verstehe ich gar nicht. Die weiden sich, denen geht's gut, die sind gesegnet, die sind reich, die sind fett, die sind gesund und mir geht's schlecht. Gott, was ist eigentlich los hier? Verkehrte Welt. Und Er kommt am Schluss dann doch dabei raus, dass er sagt, Gott, mein Teil bist du. Und dennoch bleibe ich stets an dir. Ja? Aber trotzdem diesen Gedanken, dem müssen wir schon ehrlich sein. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man den mal ehrlich äußert, auch vor Gott äußert. Gott, was machst du hier eigentlich? Was ist jetzt eigentlich hier los in meinem Leben? Ich habe doch versucht, dir zu dienen. Ich habe doch versucht, alles richtig zu machen. Warum lässt du das jetzt zu? Liebst du mich nicht mehr? Strafst du mich? Bist du mir böse? Hast du mich verlassen? Das sind alles Fragen, die ganz tief irgendwo rauskommen dann. Ja, das ist dann keine, ja, muss man sich mal überlegen, warum lässt Gott das Leid zu? Als theologische Frage, das ist es nicht, sondern ich frage mich das dann, Gott, warum lässt du dieses Leid in meinem Leben zu? Ja. Noch dazu, neben den Fragen, sind da manchmal Scham und Schuldgefühle damit verbunden. Ich weiß nicht, ob ihr das auch erlebt habt oder der eine oder andere das erlebt hat. Wenn es dich trifft, sage ich mal so, man schämt sich. Was ist da los? Scham über Zusammenbruch, ja. Scham über Krankheit, Scham über den Gemeindezusammenbruch. Ich habe mich geschämt. Ja. Wollte eigentlich, gedacht, ich kann eigentlich meinen Kopf nicht mehr heben. Ich bin ein Versager. Sag mal so. Ja. Wenn man versagt, schämt man sich. Und Schuldgefühle und auch Geschwister, die dann sich vielleicht ein bisschen zurückziehen, die das nicht mehr verstehen, die das nicht anschauen wollen, ja. Die waren, mit denen war man zusammen, als es einem gut ging. Und wenn man es schlecht geht, kann man vielleicht erleben, wie man dann Ratschläge kriegt. Oder auch vielleicht so durch die Blume, ja, irgendwas kann bei dir nicht richtig sein. Das, sowas dürfte doch eigentlich dir als Christ nicht passieren, als guter Christ, ja. Manche sind auch einfach nur sprachlos, ja. Manche Geschwister sind einfach sprachlos und ziehen sich vielleicht zurück, nur weil sie nicht wissen, was sie sagen sollen. Ja. Kann man noch gar nicht mal verübeln, weil ich muss zugeben, dass mir das auch schon oft so gegangen ist. Also ich habe auch teilweise, war ich ignorant gegenüber den Schwierigkeiten, die andere Menschen hatten. Ich habe es nicht verstanden, ich war ignorant, habe keine Worte gefunden und habe dann lieber nichts gesagt. Und das haben wir dann auch oft erlebt. Die Leute haben dann einfach nichts gesagt, wo ich gedacht habe, ach, es wäre schön, sie würden irgendwas sagen. Und selbst wenn es nicht perfekt ist. Ja. Das ist mal so ein bisschen eine Einleitung zu dem Thema. Und ich möchte jetzt als nächsten Schritt einfach mal mit euch in Gottes Wort reingucken. So eine kleine Bestandsaufnahme. Schauen, ob es das da gibt. Und ich stelle fest, wenn wir in Gottes Wort gucken, wir haben all diese ganzen Probleme, diese Krisen, diese Zusammenbrüche, diese Krankheit, das ist ja jetzt mal unser Thema, das hört sich jetzt erstmal negativ an alles, ja. Aber lasst uns noch ein bisschen dabei bleiben und das mal anschauen, wo wir das wiederfinden, ja. Und wir finden es tatsächlich in Gottes Wort wieder, und zwar nicht nur bei denen, die Ungerechten, sondern bei den Männern Gottes, die Gott dienen wollen, die eigentlich, sag ich mal, die Guten sind. Ja. Vielleicht fallen euch da auch gleich noch ein paar Sachen ein, aber ich mag einfach mal so ein paar Schlaglichter machen am Anfang und dann gucken wir auch mal ein paar Bibelstellen an. Also Familienprobleme sehen wir schon, wenn man so will, bei Kain und Abel. Ja, das überspringe ich jetzt mal. Aber Abraham ist unser großes Glaubensvorbild. Ich möchte jetzt mal die Frage von Schuld oder Nicht-Schuld mal außen vor lassen. Ja. Da kommen wir später noch drauf, da kommen wir vor allen Dingen morgen drauf. Natürlich gibt es auch Gründe für bestimmte Krisen. Es gibt auch manchmal Gründe für Krankheit. Das müssen wir auch ehrlich anschauen. Aber lasst uns das im Moment nochmal zurückstellen und lasst uns einfach mal Bestand aufnehmen. Ja, Abraham sehen wir, Familienprobleme, vielleicht selbst verschuldet, mit der Hagar, mit dem Ismael, obwohl Gott dann hinterher sagt, der Ismael soll in der Familie bleiben. Es tut einfach nicht gut. Mit dem Isaak zusammen, das funktioniert nicht. Die Hagar streitet sich hinterher mit der Sarah, so dass es so einen Knatsch gibt, dass gar nichts mehr geht. Dass Gott sagt, es muss zu einer Trennung kommen. Und dieser Familienkonflikt, der da war in dieser Familie, der war bestimmt schlimm. Stellt euch das mal vor, ja, wie das war zwischen den Söhnen, zwischen den beiden Frauen. Und bis dahin, dass Gott sagt, es geht nicht mehr. Gott selber sagt, am Anfang sagt er zu der Hagar, sie soll zurückgehen. Aber dann kommt ein Zeitpunkt, wo Gott sagt, es geht nicht mehr. Und sagt zu Abraham, schick sie weg. Er kümmert sich dann um die Hagar, Gott kümmert sich um sie, gibt ihr selber große Verheißungen. Aber dieser Bruch in der Familie ist so stark. Und man kann das weit verfolgen, diesen Konflikt Ismael, Isaak, eigentlich von den Nachkommen her bis heute. Ja. Und das Ganze setzt sich fort bei Jakob und Esau. Familienkonflikt, die beiden Brüder so unterschiedlich, es funktioniert nicht. Jakob, der dann fliehen muss aus der Familie, schon auch eigene Schuld, aber das Ganze setzt sich dann noch weiter fort. Er kommt mit seinem Onkel auch nicht klar, wird da betrogen, erlebt das da immer weiter, ja. Noch schöner wird es dann bei Juda. Juda wird von seiner eigenen Schwiegertochter später verführt und sie verkleidet sich als Hure, die Tama, kennt er wahrscheinlich diese Geschichte, und verführt den eigenen Schwiegervater aus bestimmten Gründen, ja, die zeugenden Sohn. Keine schönen Geschichten, ja. So sehen wir das dann weiter bei David. Auch natürlich eigene Schuld, aber diese Familienprobleme bei David mit Bathseba, Salomo. Salomo verträgt sich nicht mit Adonia, er bringt ihn dann hinterher um, aber schon vorher mit Absalom, wo die Schwester vom Absalom verführt hat, und dann hat man da den Konflikt, ein unlösbares Ding, was David nicht in den Griff kriegt, was sich immer weiter fortsetzt. Mit Salomo und Adonia habe ich dann schon gesagt. Und so zieht sich das weiter. David ist ja eigentlich ein Mann Gottes. Das kann doch eigentlich nicht sein, dass man solche Probleme hat in der Familie. Geht doch nicht. Bei Krankheit fällt einem natürlich sofort Hiob ein, ja. Hiob ist eigentlich auch ein gerechter Mann Gottes. Ich will jetzt nicht so viel auf Hiob eingehen im Moment, weil das wahrscheinlich schon ein bisschen abgegrast ist, das Thema, ja. Aber Hiob ist eigentlich ein Mann, der hat es überhaupt nicht verdient, ja, dass er jetzt krank wird. Wir sehen dann Isaak, aber schon, wenn wir zurückgehen nochmal zu den Vätern, Isaak in Genesis 27, Vers 1, ist auch krank geworden, schon relativ früh an den Augen, ja, und das ist lange geblieben bei ihm. Übrigens Elisa, 2. Könige 13, Vers 14, Elisa, der große Prophet, über den heißt es, er erkrankte an der Krankheit, an der er später starb. Wusstet ihr das? 2. Könige 13, 14. Dieser Prophet, dieser Mann Gottes, ist irgendwann krank geworden, längere Zeit krank geblieben und ist an der Krankheit gestorben. 2. Könige 13, 14. Interessanterweise, als seine Leiche dann im Grab war und später mal ein toter Soldat auf diese Leiche gefallen ist, ist er zum Leben gekommen wieder. Also Gottes Kraft war in den Gebeinen von Elisa, obwohl er selber an einer Krankheit gestorben ist. Das soll man jetzt mal verstehen. Könnt ihr das verstehen? Ich finde das interessant, ja. Also offenbar kann Gott einen kranken Menschen gebrauchen, andere zu heilen. Ja? Sogar einen Toten in dem Fall, ja. David selber in dem Psalm spricht ganz oft davon, dass er elend ist. Psalm 6, Psalm 22, wenn ihr den Psalm 22 lest, dass er beschreibt seinen Zustand als elend, als furchtbar, als zerschlagen, als angegriffen, als, ja, wir lesen da so drüber weg, Psalm 22, klar, ist eine Prophetie auf Jesus, aber das ist eben nicht alles. Er beschreibt seinen Zustand, ja. Über Daniel heißt es mal, Daniel 8, Vers 27, ich war mehrere Tage krank. Und im Neuen Testament gibt es einen Mitarbeiter von Paulus in Philipper 2, 28, Epaphroditus, wurde krank, fast gestorben an der Krankheit, kam dem Tode nahe, aber Gott hat sich über ihn erbarmt, weil er sich, Philipper 2, Vers 28, die Stelle können wir ja mal aufschlagen, ja? Ich schlage sie mal auf. Philipper 2, 28. Stellen, die man überliest. Vers 27. War das schon? Ich lese aus dem Zusammenhang, ja. Da er ja, also er redet über diesen Epaphroditus, da er ja sehnlich nach euch allen verlangte und er in Unruhe war, weil ihr gehört hattet, dass er krank war. Denn er war auch krank, dem Tode nahe. Aber Gott hat sich über ihn erbarmt, nicht nur aber über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit hätte. Also Gott hat sich über Paulus erbarmt, dass er nicht diesen Mitarbeiter verliert. So sieht Paulus das. Ja. Aber Paulus Mitarbeiter, krank und fast gestorben, und das ist nicht der einzige, ja, Trophimus, auch ein anderer Mitarbeiter, über den sagt er im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 20, den musste ich zurücklassen, krank. Den habe ich krank in Milet zurückgelassen, sagt er. Also Paulus konnte ihn offenbar nicht heilen. Obwohl er andere Leute geheilt hat. Also es ist nicht in Paulus Verfügungsgewalt gewesen, wen Gott durch ihn heilt. Ja. Paulus konnte nicht einfach beschließen, dich heile ich nicht. Gott ist souverän, er hat Paulus gebraucht, Menschen zu heilen, gar keine Frage. Sehen wir an vielen Stellen in der Bibel, dass er sagt, ich habe das Evangelium ausgebreitet in der Kraft von Zeichen und Wundern, sagt er im ersten Korintherbrief. Er sagt im Galaterbrief, ihr habt doch die Kraft Gottes, Zeichen Gottes unter euch erlebt. Durch mich, ja. Und in der Apostelgeschichte wird es auch beschrieben, wie er Menschen heilt. Aber hier diesen Mitarbeiter konnte er nicht heilen. Also, 2. Timotheus 4, Vers 20 steht es da, ja. Timotheus sagt er, zu Timotheus, seinem Mitarbeiter, sagt er in 1. Timotheus 5, 23, trink nicht nur Wasser, sondern etwas Wein, weil du einen schwachen Magen hast und oft krank bist. Also auch ihm gibt er einen medizinischen Rat sozusagen. Und Paulus selbst ist natürlich auch ein Mensch, der von Schwachheit immer wieder gezeichnet war. In 2. Korinther 12, 7 sagt er, Folgendes, das müssen wir mal lesen. Das ist nicht die Stelle, die ich wollte. Nein, ich wollte 1. Korinther 2, Vers 3. Und ich war bei euch in Schwachheit, mit Furcht und mit vielem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Fast wie ein Gegensatz, ja. Paulus beschreibt sich als schwach, in Schwachheit, mit Furcht und vielem Zittern. Ja, lasst uns nicht zu schnell das da drüber wischen und sagen, ja, aber Paulus, der war doch trotzdem stark und so. Nein, er sagt hier von sich selber, ich war schwach, in Schwachheit, mit Furcht und vielem Zittern. Und im Galaterbrief sagt er das auch, da war das offenbar genau dasselbe, Galater 4, Vers 13, und er sagt, ja, ihr hättet sogar Anstoß nehmen können an mir, so schwach war ich, ja. 4, Vers 13 sagte, ihr wisst aber, dass ich euch einst in Schwachheit des Fleisches das Evangelium verkündigt habe. Und die Versuchung, die euch mein Fleisch verursachte, habt ihr nicht verachtet, noch verabscheut, sondern wie ein Engel Gottes nahmt ihr mich auf, wie Jesus Christus. Also er sagt, ich war eigentlich in so einem Zustand, ihr hättet eigentlich Anstoß nehmen können an mir. Und ihr habt es nicht getan. Gottes Wort macht nicht klar, was das genau ist. Er selber deutet das dann an im 2. Korintherbrief, wo er sagt, ja, ein Engel Satans, der mich mit Fäusten schlägt. Ich habe dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir ablässt und Gott hat gesagt, meine Gnade genügt dir. Also Gott hat das nicht von ihm weggenommen. Kann man jetzt lange darüber spekulieren, was das genau ist? Das lassen wir am besten, ja. Ich denke, das Bild ist auf jeden Fall so, dass Gott diese Einschränkung nicht wegnimmt. Paulus hat das als furchtbar erlebt, eigentlich. Er wollte das weghaben, ja. Nicht als ein Segen. Er hat das dann hat das am Schluss dann anders gesehen, hat gesagt, okay, Gott, diese Schwachheit scheint nötig zu sein, damit ich mich nicht überhebe über meine Offenbarung. Und dann kannst du mich gebrauchen. Eine kleine Perspektive, die da aufleuchtet. Okay, also wir sehen schon, was Männer Gottes im Gotteswort so erleben und was manchmal der Hintergrund ist von den Männern. Ja. Wir sehen auch alle möglichen anderen Probleme, da will ich jetzt nicht lange drauf eingehen, aber wir sehen Gemeindespaltungen zur Zeit des Neuen Testaments, im 1. Korintherbrief. Ich höre, dass Spaltung unter euch ist und zum Teil glaube ich es auch, sagt Paulus. Leiden unter der Ehrsucht von anderen. Im 3. Johannes, Vers 9 ist, dass ich da einen Mann, Diotrephes, der Leute ausschließt, nicht annimmt, irgendwie mit harter Hand herrscht. Verlassen werden von Mitarbeitern. Paulus sagt im 2. Timotheus 1, Vers 15, du weißt, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben. Das stellt er fest, viele Jahre später nach seiner Missionsarbeit, dass die Gemeinden in Kleinasien damit, natürlich nicht China und alles so weiter, sondern Kleinasien meinte er damit, sagte zu Timotheus, du weißt, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben. Also das ist schon eine harte Nummer, finde ich. Verleumdung in der Gemeinde gibt es auch schon im Neuen Testament. Und man denkt eigentlich, das kann eigentlich nicht wahr sein. Also über Paulus sagen manche Leute, also seine Briefe sind ja gut, aber wenn der kommt und redet, das ist echt schwach. Und seine Rede zu verachten, so ist seine Meinung, ist so die Meinung gewesen. Ja? Das Wort, was im Umlauf war, das zitiert er. Die Briefe, sagt man, sind gewichtig und stark, aber die leibliche Gegenwart ist schwach und die Rede zu verachten. Was für ein Bild haben wir von dem Mann? Ja? Also das war so das, was Menschen gesagt haben über ihn. Also in der Kirchengeschichte ist das dann, geht es auch noch gerade so weiter, ja. Gibt es viele Beispiele von Männern Gottes. Ich greife einfach mal ganz wahllos welche raus. Ja. Zum Beispiel Spurgeon, der Predigerfürst in England, war sehr schwach und krank in den letzten Jahren seines Lebens und er starb schon mit 58 Jahren, ja. John Wesley, Begründer der methodistischen Kirche, ja, hatte große Eheprobleme. Seine Frau stand überhaupt nicht hinter seinem Dienst. Sie war einiges stabiler und größer als er. Und es gibt wohl Szenen, die beschrieben werden, wie sie den Mann also an den Haaren durch die ganze Wohnung gezogen hat und geschlagen hat. Keine Ahnung, ganz schlimme Dinge, ja. Er sagte mal zu seiner Frau, dass sie, selbst wenn sie 2000 Jahre leben würde, den geistlichen Schaden nicht gut machen könnte, den sie angerichtet hat.
Was denn?
Ja. Also, Denkt man doch, das kann nicht wahr sein.
Ja, wohl auch irgendwo psychisch krank. Ne? Das ist
so. Ja, mhm. Wahrscheinlich. Ja. Ich graf mal zwei neuere Leute aus. Ja. John Wimber, den ich sehr mochte, vielleicht sagt euch der Name noch was. Ist ein Mann, durch den Heilungsdienst eigentlich groß sich verbreitet hat, selber an Krebs gestorben. Reinhard Bonnke in den letzten Jahren, viele Menschen durch ihn zum Glauben gekommen und auch geheilt worden, ist selber an Krebs erkrankt und musste durch die ganze Therapie mit Operationen, mit Chemotherapie und allem durch, ist jetzt, glaube ich, gerade fertig. Ja. David Wilkerson, der Name sagt euch vielleicht auch was, das Buch geschrieben, das Kreuz und die Messerhelden, ist mit 79 Jahren auf der Überholspur frontal gegen einen Sattelschlepper gefahren, war sofort tot. Denk mal doch, Herr, das kann doch nicht sein. Der Mann und mein geistlicher Vater oder einer meiner geistlichen Väter, John McFarlane, den ich sehr gemocht habe, ist Anfang 50 auch an Krebs gestorben. Das habe ich lange mit Gott gehadert und habe den Mann habe ich so vermisst, ja. Gesagt, Gott, warum musste der so früh sterben? Das geht doch gar nicht. Mein Fazit, was ich ziehen will, das hört sich jetzt vielleicht alles heftig an, aber lasst uns mal den Bestand aufnehmen. Es gibt natürlich auch das andere. Es gibt auch den Segen, den kann man auch sehen in Gottes Wort, aber den wollen wir im Moment, ist das nicht unser Thema, ja. Deshalb sagte ich schon, es bleibt vieles offen heute Abend und auch unfertig und vielleicht auch einseitig. Aber lasst uns das festhalten. Das ist Realität, mit dem wir auch als Christen konfrontiert sind. Und nicht nur dann, sage ich mal, auch dann, wenn wir eigentlich Gott dienen möchten und wenn unser ganzes Herz eigentlich dabei ist, zu sagen, Gott, wir möchten zu deiner Ehre leben. Es kann uns trotzdem Unglück und Krankheit treffen. Christen werden krank, Christen erleben auch Krisen, Christen erleben auch Schicksalsschläge. Und es ist wichtig, dass wir das nicht leugnen. Ja, es gibt in manchen Kreisen die Tendenz, sogar das zu leugnen. Es gibt natürlich auch Sekten, die es ganz komplett leugnen. Ja. Sagen, es gibt es gar nicht. Also, es gibt auch die andere Erfahrung. Es gibt die Erfahrung, dass Gott uns bewahrt. Die gibt es auch. Die haben wir wahrscheinlich auch schon alle gemacht. Ja. Wir haben auch schon erfahren, dass Gott uns schützt. Habe ich auch schon ganz oft erlebt, ja. Manchmal schützt Gott, manchmal bewahrt er, manchmal nicht, ja. Und ich weiß manchmal gar nicht so genau, wann, warum, manchmal nicht, ja. Ich habe schon oft Bewahrung erlebt, auch vor Krankheit Bewahrung erlebt. Und manchmal habe ich gebetet und es ist nichts passiert, ja. Manchmal habe ich gebetet, es ist was passiert, manchmal habe ich gebetet, es ist nichts passiert. Und ich glaube, diese Erfahrung haben wir, ich behaupte mal, alle schon gemacht. Ja. Beides. Und das muss man irgendwie tatsächlich mal so stehen lassen. Ja. Also das ist meine Bestandsaufnahme. Ich möchte jetzt noch zwei, wenn ihr das erlaubt und noch Kraft habt, noch zwei Schlaglichter auf das Ganze werfen. Nämlich zum einen, glaube ich, wenn wir über Leid und das alles reden, ja, Leid und Krisen, Krankheit reden und die Fragen, die dann kommen und die klugen Ratschläge, die man vielleicht erlebt, oder ich möchte es mal so sagen, ich hab auch Menschen erlebt in unserer Krankheit, die viel Verständnis hatten. Ich kann mich auch daran erinnern, dass Menschen da waren, die eigentlich fast nur Verständnis hatten. Die haben eigentlich gesagt, ja, ich verstehe es total, wie es dir geht. Ich habe gesagt, mir geht es echt schlecht. Ja, ich verstehe es total, wie es dir geht. Und ich muss sagen, das hat mir nur zum Teil geholfen. Ja. Das war am Anfang gut, aber es kam dann manchmal nicht mehr als das. Ich verstehe dich, ich verstehe es. Und ich habe irgendwie gedacht, Ja, das kann jetzt nicht alles sein. Ich wünsche mir eigentlich noch was anderes. Ja. Bedeutet das jetzt, ist es verständlich, dass ich im Loch sitze und da auch nicht mehr rauskomme? Oder was bedeutet das? Ich habe mir beides gewünscht. Ich habe mir Menschen gewünscht, die mich verstehen, einerseits, aber die Hoffnung haben, auf der anderen Seite. Die irgendwie ein Stück weit an meiner Stelle weiter festhalten, dass Gott gut ist. Ich konnte es teilweise nicht oder hab mir Mühe gemacht. Aber was mir geholfen hat, wenn Menschen da waren, die gesagt haben, ich glaube aber immer noch, dass Gott gut ist. Ich glaube aber immer noch, dass Gott dich nicht verlassen hat. Ich glaube aber immer noch, dass du da wieder rauskommst. Versteht ihr, es gab eine Zeit, wo ich dachte, ich komme da nie mehr raus. Ich komme da nie mehr raus. Und es waren Menschen dann da, die gesagt haben, wir bleiben an deiner Seite stehen, bis du wieder raus bist. Und ich habe gedacht, ja, wann soll das sein? Das wird nie sein. Genau, also vielleicht kommen wir ja demnächst in die Situation, dass wir jemandem beistehen. Ja? Und da braucht es eben diese Hoffnung irgendwo, die sucht man ja, die findet man sie vielleicht in sich selbst nicht mehr. Und wenn jemand da ist, der sagt, ich verstehe, wie es dir geht, aber ich glaube trotzdem, du kommst da raus. Ich glaube trotzdem, Gott ist gut. Weil das ist der Punkt, ja, an dem man dann zweifelt. Gott, bist du noch gut? Ja, bist du gut? Ich glaube fast, das ist der Punkt, den wir am schnellsten verlieren. Auch vielleicht bei schwächeren Dingen schon in unserem Alltag verlieren wir ganz schnell das aus den Augen, dass Gott gut ist. Und zwar nicht theoretisch irgendwo, sondern für mich gut. Dass er es tatsächlich nur gut mit mir meint, ja, auch wenn ich jetzt Dinge hier überhaupt nicht verstehe. Und dieses Schlaglicht möchte ich einfach nochmal werfen darauf, dass wir das einfach festhalten, dass Gottes Wort beschreibt, es gibt es, aber Krankheit, Leid und Tod haben ihren Ursprung nicht in Gott, sondern sind eine Folge des Sündenfalls. Ja, es ist nicht in Gottes Plan gewesen, es kommt nicht aus ihm. Das macht Gottes Wort klar, zum Beispiel im Römerbrief, aber auch an anderen Stellen. Römerbrief, Kapitel 5, Vers 12. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod. Durch die Sünde der Tod. Ja. Gott hat es vorher gesagt, wenn ihr davon esst, werdet ihr sterben. Ja. Dadurch ist durch die Sünde ist der Tod gekommen und der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Demgegenüber wird gesagt, im 1. Johannes, das wird, hält der Johannes so stark fest, 1. Johannes 1, Vers 5, Gott ist Licht und es ist keinerlei Finsternis in ihm. Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben. Dass Gott Licht ist und keinerlei Finsternis in ihm ist. Und dass er gut ist, dass er für uns ist, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat, dass er nicht hätte mehr tun können und dass sein Ziel ist, alle Tränen von den Augen abzuwischen. Ganz wichtig, Krankheit und Tod und Leid haben nicht den Ursprung in Gott. Sie haben den Ursprung in dem Sündenfall. Im Gegenteil, Gott zeigt durch Jesus, wie er wirklich über Krankheit denkt. Jesus ist Heiland, er ist Heiler. Er ist gekommen, die Werke des Teufels zu vernichten, sagt Gottes Wort. Und damit war er beschäftigt und das zeigt uns das, wie Heilung ein Teil vom Reich Gottes ist. Also das müssen wir trotz allen Fragen, die natürlich jetzt gleich aufpoppen, ja, festhalten. Gott ist gut, Gott ist Licht, Gott ist für uns. Trotz Dingen, die wir erleben, nicht einordnen können. Wie können wir es denn einordnen? Ein kurzer Gedanke, die Zeit rast mir davon, aber ich möchte, was mir ganz arg geholfen hat, rein theologisch Sachen zu verstehen, ist zu verstehen, was das Reich Gottes ist. Das Reich Gottes, was mit Jesus gekommen ist und da ist und angefangen hat und das Reich der Finsternis konfrontiert hat. Ja, es ist mit Jesus gekommen. Und trotzdem sagt Jesus, betet, dein Reich komme. Jesus sagt, wenn ich unter euch bin, wenn ich mit dem Finger Gottes die Dämonen austreibe, ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Das Reich Gottes ist da. Mit all dem, was Gott ausmacht. Und trotzdem ist es noch nicht vollständig da. Es kommt erst noch dann, wenn Jesus wiederkommt. Dann kommt es vollständig. Ja? Und dazwischen ist ein schon und noch nicht. Das ist die Spannung, in der wir sind. Und die sich auch nicht auflösen lässt. Also das Reich Gottes ist schon da mit Jesus. Und es ist auch schon die Zeichen des Reiches Gottes passieren. Ja. Heilung, Wiederherstellung, Befreiung. All diese Dinge sind ja real. Die passieren bei Jesus, die passieren auch heute noch. Ja. Wo das Reich Gottes gepredigt wird und kommt, passieren diese Dinge. Und trotzdem ist es nicht so, als wären wir von dieser Welt nicht mehr betroffen. Wir sind es noch. Wir erleben beides. Wir erleben Heilung, wir erleben, dass wir nicht geheilt werden. Beides. Wir erleben Bewahrung und wir erleben auch, dass wir betroffen werden von Dingen dieser Welt, wie jeder andere auch. Also das Reich Gottes ist schon da und noch nicht da. Und das drückt sich aus, indem das Jesus sagt, ich bin gekommen, ich predige das Reich Gottes und betet, dass das Reich Gottes komme. Und in der Offenbarung sehen wir, wenn er kommt, jetzt ist das Reich unseres Gottes geworden. Ich möchte sagen, wer diese Spannung auflöst, ist auf dem Weg zur Irrlehre. Ja. Man kann diese Spannung nicht auflösen. Ich möchte jetzt an dieser Stelle einfach mal aufhören. Ich möchte ganz kurz euch beide bitten, dass ihr was von euch erzählt, weil das wichtig ist. Und dann würde ich sagen, nehmen wir noch Zeit für Austausch in den kleineren Gruppen. Ja?
Können wir das von hier aus?
Ja, ihr könnt es von da.